In 6 Wochen ist es soweit. Die Stadt Berner Stimmbevölkerung wählt ihre Regierung und ihr Parlament. Und die aktuelle Ausgangslage ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Wer wird neu im Gemeinderat sitzen, wenn 3 von den bisherigen nicht mehr antreten? Wer hat die beste Wahlchance aufs Stadtpräsidium? Welche Themen werden den Wahlkampf entscheiden? Und wie wahrscheinlich ist es, dass der Stadtrat nochmal zum weiblichsten und linksten Parlament der Schweiz gewählt wird? Über all das reden wir heute in der neuen Folge von «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund» und «Berner Zeitung». Bei mir im Studio ist Christoph Hemmann, unser langjähriger Politikredakteur, und Marcello Odermatt, Chefredakteur vom «Bund». Und mein Name ist Jessica Kim. Hallo zusammen, schön sind ihr da.
Hallo Jess.
Hallo.
Ja, Marcello Hemmen, am 24. November ist es soweit. Bern wählt die 80 Mitglieder vom Stadtrat, die 5 Mitglieder vom Gemeinderat und den Stadtpräsident oder die Stadtpräsidentin neu. Das heisst, dass wir aktuell kurz vor der heissen Phase im Wahlkampf stehen. Auf was seid ihr besonders gespannt?
Ja, ich frage mich natürlich, wie links ist die Stadt Bern in den letzten 8 Jahren noch geworden, noch mehr link, als sie jetzt schon ist? Gibt es da noch mehr Verschiebungen nach links? Oder schaffen es die Bürgerlichen dank dieser Liste, die sie gemacht haben, dieser grossen Liste, tatsächlich jetzt einen zweiten Sitz, den zweiten Sitz, den sie vor 8 Jahren verloren haben, zurückzubekommen? Das finde ich eigentlich die spannendste Frage, weil es dann auch über die sozioökonomische Struktur von der Stadt Bern etwas aussagt. Und klar, die zweite Frage ist, wird der Stadtpräsident abgewählt? Sehr spannende Frage. Es ist möglich, dass die Herausforderin von der SP den Sitz könnte zurückholen. Ist personell betrachtet natürlich höchst spannend, aber für die Stadtausrichtung weniger, weil sie ja sehr ähnlich ticken, die beiden. Aber personell die zweite wichtigste Frage.
Und bei dir, Hemmen?
Ich würde auch sagen, die beiden Punkte nehmen mich am meisten Wunder und der dritte vielleicht noch auch auf der Ebene Personen. Wer wird denn konkret in den Gemeinderat gewählt? Welche 5, oder? Und dass ich bei beiden Listen würde ich sagen, gibt es einen Teil von Leuten, die gesetzt sind und nachher gibt es ein Duell um 2. und 3. Plätze, die sehr, sehr spannend sind.
Auf all die Punkte kommen wir später zu reden. Fangen wir mal an mit den ersten Wahlplakaten und den ersten Wahlauftritten, die schon hängen und sind geführt worden. Wie findet ihr das bis jetzt? Was ist gelungen und was weniger?
Bei uns ist bis jetzt, habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen das Thema gewesen, der Wahlkampf ist noch gar nicht so richtig in vollem Gang. Ich weiss nicht, wahrscheinlich warten wir jedes Mal alle 4 Jahre drauf und hat das Gefühl, es müsste doch schon toben und es tut noch nicht ganz. Jetzt sind die Herbstferien fertig und jetzt, du hast gesagt, wird es die heisse Phase werden. Jetzt kommt man nicht mehr drum um. Aber gleich, ja, es haben schon Podien stattgefunden, Tele-Bern-Talks, Berner-Bär-Interviews, was weiss ich. So auf Ebene Kampagne, es sind so ein paar wenige Eindrücke. Also zum Beispiel finde ich der Claude Kuhn, der früher für Alex Chappett legendäre Plakate gemacht hat, nicht in Topform gewesen, als er das Plakat für Marike Kreuth gemacht hat.
Das kann man allerdings schon auch anders sehen. Ich finde es sehr ein interessantes Plakat, das sie herstellt. Überraschend, man muss heranschauen. Aber ja, das ist sicher auch eine Geschmackssache. Aber das ist sicher auch, wo mir aufgefallen ist, dass sie mit dem Claude Kuhn gekommen ist, Marike Kreuth.
Und was halten wir vom Slogan «Mehr Farbe für Bern»?
Mehr Farbe für Bern, das wäre die bürgerliche Liste. Das sind die Herausforderer, die Opposition, die sich zusammengetan hat. Mehr Farbe für Bern, da kann man jetzt also darüber streiten, ob das wirklich ein super Slogan ist. Sie wollen natürlich da bewusst auch ein bisschen mit einem originellen Slogan die rot-grüne Stadt herausfordern, die ja farbig ist in dem Sinn von den Parteien her. Und von dem her ist es noch witzig. Aber letztlich ist ein Slogan Geschmackssache.
Ja, und wenn wir jetzt so Bern als Ganzes im Moment anschauen, wie beurteilt ihr den aktuellen Fitnesszustand vor Stadtpolitik?
Ja, ich würde sagen, es ist sicher schwierig, die Bilanz ziehen nach 4 Jahren von dieser Stadtregierung. Klar, Bern ist sehr gut aufgestellt von der Lebensqualität her. Da muss man nicht irgendwie sagen, dass es Bern wegen dem schlecht geht. Die Menschen sind auch gerne in der Stadt Bern. Die Umfragewerte sind ja meistens immer sehr hoch. Wenn man jetzt aber einfach nur die Arbeit beurteilt von der Regierung, von den Politikerinnen und Politikern, hat man schon ein paar Mängel, die man feststellen kann. Also auf der einen Seite sind die Finanzen so schlecht wie noch nie. Die Stadt verschuldet sich jährlich immer mehr, bewusst. Sie findet das nicht so schlimm. Man kann das selbstverständlich aber auch kritischer anschauen. Bei den Bauprojekten ist man ein bisschen stecken geblieben. Die Stadtentwicklung kommt nicht vom Fleck. Das hat verschiedene Gründe. Nicht nur durch die Stadt geschuldet, aber sicher auch gewisse Planungsfehler, die dahinter stecken. Es hat auch konkrete Projekte, die gefloppt sind, zum Beispiel das Abfallentsorgungsprojekt. Dort hängt man offensichtlich daran, das unbedingt umzusetzen, obwohl Leute vergessen haben, wie es praktisch könnte wirklich funktionieren. Da fragt man sich natürlich, wie ist das möglich? Und dann in der Sozialdirektion von der Stadt, immerhin ein wichtiges Amt, hat es unzufriedene Leute, hat es Burnouts, Leute, die dort nicht mehr gerne arbeiten, Arbeitsintegration, die nicht funktioniert. Ein Projekt mehr, das von der Franziska Teuscher nicht gut umgesetzt wurde in den letzten Jahren. Das ist schon auffällig, dass es jetzt mehrere solche Fälle gibt, wo man sagen kann, so top ist die Regierung, wo man da nicht unterwegs war. Es ist nicht die beste Legislatur, würde ich sagen.
Also eigentlich recht vernichtend, was du da sagst.
Es sind die Punkte, die einfach auffallen, die da sind. Das sind, das ist passiert, das sind Fakten, in dem sind nicht mal eine Interpretation, sondern das ist einfach so.
Ja, ich würde es so unterschreiben, auf jeden Fall. Man kann vielleicht noch sagen, es ist auch noch Corona in die Legislatur gefallen. Das hat man letztlich recht souverän gehandelt, gilt aber eigentlich, ja, wo man hinschaut, für andere Gemeinden, Städte, für die Schweiz insgesamt, gilt das auch. Aber ich finde schon, man kann sagen, irgendwo so das Tagesgeschäft, das läuft. Die Schulen sind in Betrieb, der Köder wird weggeräumt, aber das, was darüber ausgeht, so grosse Projekte, wo man mit die Stadt möchte vorwärts bringen, sehe ich nicht, wo das so recht richtig etwas gelungen ist. Ich sehe keinen Fokus, sehe ich nicht Prioritäten, wo man spürt, hier setzen sie wirklich drauf, hier geben sie alles. Hier nehmen sie nicht einfach defensiv hin, dass die Monate ins Land ziehen und man nicht weiterkommt.
Was würdet ihr für eine Note geben, der Stadtregierung?
Ach, das finde ich immer schwierige Noten zu geben. Man muss es ein bisschen einordnen, man muss es ein bisschen versuchen zu verstehen. Es sind sicher auch Zufälle, dass es vielleicht jetzt gekommen ist. Wir haben es vielleicht auch verhindern können, wenn man ein bisschen weiter vorgeschaut hat, also bei den Finanzen. Will man offensichtlich auch sich verschulden? Ich finde das ja richtig. Man kann das, wie gesagt, auch anders sehen, wenn man es von einer gewissen Seite anschaut. Darum ist die Note jetzt da ein bisschen schwierig zu geben. Aber sicher keine gute Note, ja.
Ich hätte es jetzt auch so am Schluss wie kondensiert auf sicher keine gute. Ich habe wirklich das Gefühl, der Gemeinderat, ich sehe jetzt niemanden, der rausgestochen wäre in dieser Legislatur, wo man kann sagen, mal in dieser Direktion mindestens ist es rumgelaufen, ist man vorwärts gekommen. Und auch als Gesamtgremium habe ich den Eindruck, hat man nicht performt. Das ist ein Stück weit möglicherweise ein Führungsproblem. Es ist eine Frage von einer Diskussionskultur, wo einem immer versichert wird, die sei hervorragend und man muss einfach nicht glauben.
Du sagst, positiv aufgefallen ist niemand. Ist dann jemand besonders gescheitert?
Ja, der Marcello hat jetzt die Sozialdirektion Bildung und Sport ist dort auch noch drin, vor Frau Teuscher erwähnt. Sie hat mit Abstand die grösste Direktion. Das hat vielleicht auch einen Zusammenhang damit, dass man das Gefühl hat, bei ihr seien speziell viele Projekte nicht gut gelaufen. Also ja, sie kommt sicher auch keine gute Noten über, aber zum Beispiel, also ihre Präsidialdirektion sind die beiden grossen Themen in dieser Legislatur. Einerseits Fusion mit Ostermundigen, kann man sagen, zu Bern hat das Volk ja gesagt, Ostermundigen hat nicht wollen, hat sicher gleich auch mit Bern zu tun und dem Stadtpräsidenten, dass es nicht gut ist gekommen. Das andere sind die grossen, prestigeträchtigen Wohnbauprojekte, wo alle darauf warten, dass es vorwärts geht, wo er zusammen mit dem Finanzdirektor eben es nicht wirklich vorwärts gebracht.
Und das heisst, Viererfeld,
Gaswerk, die zwei insbesondere, ja.
Ihr habt beide mehrmals die Finanzpolitik und die Wohnbaupolitik angesprochen, die nicht so funktionieren, wie sie vielleicht sollten. Wie entscheidend werden die Themen in diesem Wahlkampf sein?
Ich glaube, sie werden unter dem Strich weniger wichtig sein, als man könnte meinen. Es ist sicher so, dass die Finanzpolitik von der Opposition natürlich ins Feld geführt wird. Finde ich persönlich zu Recht. Die ist wirklich nicht gut gewesen. Die rot-grüne Regierung hat ja in den 90er und 0er Jahren geschafft, aus einem Desaster, finanziellen Desaster, den die Bürgerlichen hinterlassen haben, rauszukommen. Und die letzten 8 Jahre, wo die Rot-Grünen eine 4-1-Mehrheit waren, haben die Finanzen nochmal gerade ins Gegenteil gekehrt, nachdem sie eine Zeit lang gut waren. Also die Bürgerlichen schauen dort jetzt sicher auf einen richtigen Punkt, wenn sie das natürlich kritisieren und das auch ins Feld führen in ihren Kampagnen, in ihren Plakaten. Aber ob das bei der Bevölkerung der wahnsinnig wichtig ist, weil eben nochmal, die Stadtverwaltung hat ja gleich, die Gemeinde hat ja gleich gemacht, dass die Stadt funktioniert. Sie funktioniert gut, sie hat eine hohe Lebensqualität, es sind auch sehr viele Projekte gelungen, damit die verschiedenen Szenen, Kultur oder auch Menschen, was nicht so gut geht, integriert werden, unterstützt werden, also das funktioniert zu einem grossen Teil auch wirklich sehr gut. Und darum glaube ich nicht, dass das jetzt den Leuten dann wahnsinnig ausschlaggebend ist, um gegen die rot-grüne Regierung nachher zu stimmen und die Opposition zu wählen. Aber es gibt einen grossen Anteil von Leuten, die das stört. Vielleicht etwa 40%, würde ich jetzt mal sagen. Und die müssen dann nachher auch quasi überzeugt werden, dass sie mitmachen und helfen, der bürgerlichen Opposition den zweiten Sitz zu geben. Also ich glaube, Themen sind möglicherweise weniger relevant, als man könnte meinen oder was vielleicht gut wäre.
Was heisst am Schluss entscheidet Mobilisierung? Was vielleicht auch ein Stück weit banal ist. Bei Wahlen geht es darum, die Leute müssen den Zettel runterlassen, wo die Namen draufsteht. Ich sehe es wieder Marcello. Also, wenn ich nicht richtig verstanden habe, dass man sagen kann, es ist tatsächlich auch noch schwierig, in dieser Stadt Oppositionspolitik zu machen, weil die Lebensqualität in der Tat natürlich einfach sehr hoch ist und viele Themen mittlerweile auch das urbane Bürgertum gar nicht gross anders würde machen, als Rot-Grün das macht. Also irgendwie bürgerliches Ja mit dem Velo und dem Cargo-Bike unterwegs. Bürgerliche kann man sich auch vorstellen, dass sie glücklich sind in ihrer Genossenschaftssiedlung.
Bürgerliche also, wollen auch Tempo 30.
Wollen auch Tempo 30 und sie meinen zu Fall offen für Tempo 20, für eine schöne Begegnungszone.
Nein. Aber das macht ja dann auch die Opposition jetzt aus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir auf das noch zu sprechen kommen, wie die Liste zusammengesetzt ist. Das sind alles Leute, die natürlich jetzt quasi die Hausaufgaben gemacht haben. Die Leute, die vor 4 oder 8 Jahren kandidiert haben und einen Hardliner-Kurs auf Freisinnig oder auch auf SVP-Seite quasi vertreten haben, in der Stadt Bern, mit noch mehr Parkplätzen für Offroader, wenn man es jetzt ein bisschen zugespitzt sagen, die Politik vertreten hat, die sind nicht dabei jetzt diesmal. Das sind wirklich andere Leute, die tatsächlich für einen, vielleicht ein bisschen eben, um es halt dann wieder aufs Hauptthema zurückzubringen, günstigere Variante von dem ist, wie es Rot-Grün momentan macht. Aber auch mit Tempo 30 und sogar Tempo 20, auch für eine Velopolitik. Die fahren alle Velo, die 4 Frauen und der Mann, wo da, der Mann weiss ich zwar nicht, aber der hat wahrscheinlich ein Auto.
Das Bibli-Bike,
okay, ist gut, wir reden vom Janosch Weimann von SVP. Genau, aber das sind auch Velofahrerinnen, das sind Leute, die ihre Kinder in die Kita bringen wollen, die gute Schulen wollen. Und von dem her gesehen haben die Bürgerlichen mit den Frauen, die jetzt am Start stehen, eine gute Ausgangslage geschaffen, um eine andere Art von Opposition zu bringen. Ob das reicht, werden wir sehen. Aber es ist zumindest eine Antwort auf eine Urbanität, die selbstverständlich von Rot-Grün geprägt worden ist.
Und du hast gesagt, aber gleich nochmal, das alles mit einem seriöseren Blick auf die Finanzen, das ist auch tatsächlich der Hauptunterschied, dass wenn die Bürgerlichen mehr zu sagen hätten, die Stellen nicht einfach immer nur würden zunehmen, sondern man vielleicht wirklich auch mal neu irgendjemanden würde finden, wo man kann sagen, diese Stelle braucht es jetzt nicht mehr.
Also du meinst jetzt in der Stadtverwaltung?
In der Stadtverwaltung, genau. Die Investitionen, die man am Tätigen ist, ich glaube, die muss man tätigen, aber ja, wenn man sonst bei den Ausgaben ein bisschen sparsam wäre, würde es nicht zwingend so stark zunehmenden Schulden führen. Einfach zu dem noch eine Zahl. Eben, die Stadt Bern zahlt nächstes Jahr 53 Millionen Schuldzinsen. Das ist Geld, das man anders einsetzen könnte. Und noch eine andere Zahl, wenn ich darf. Im 2019, vor 5 Jahren, haben noch 75% Ja gesagt zum Budget. Und letztes Jahr waren es noch 56%. Also das ist schon ein dramatischer Rückgang, der schon auch ein Signal ist, dass also ja, ganz offensichtlich ein zunehmender Teil der Stadtbevölkerung nicht einverstanden ist mit der Finanzpolitik. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist sehr viel einfacher als Linke mal ein Budget abzulehnen, so ein bisschen im Sinn von einem Denkzettel, als dass dann ein Linke mehr Farbe runterlassen würde.
Das ist das,
also, ich auch. Also Bürgerliche will wählen.
Von der Liste her, ja. Also, wie du sagst, die Unzufriedenheit ist sicher bis weit ins linke Lager rum mit dieser Regierung in vielen Bereichen. Hauptsächlich sicher auch wegen der Finanzen. Man ist nicht ganz überzeugt, warum das alles so viel Geld muss kosten. Das mit dem Budget ist ein gutes Beispiel. Das hat zugenommen, die Nein-Anteile. Das zeigt, dass es nicht nur die bürgerlichen Wählerschaften sind, die da mitmachen. Das denke ich auch. Aber eben, es geht darum, nachher die Liste zu wählen, wo Leute drauf sind, wo FDP draufsteht, SVP draufsteht, Grünliberale draufsteht, Mitte draufsteht. Da haben dann natürlich dann die Linken wahrscheinlich dann gleich ein bisschen hemmiger, das alles so zu machen. Oder sind sie vielleicht noch zusammenmischen? In der Stadt kann man ja das. Man kann das zusammenmischen, das ist allenfalls noch denkbar.
Ja, kommen wir zu dem wohl wichtigsten Thema, zu diesen Gemeinderatswahlen. Wie ihr schon gesagt habt, ist das Jahr die Ausgangslage ja besonders spannend. Einerseits, weil 3 von den 5 bisherigen nicht mehr antreten. Das ist Reto Nauset, Franziska Teuscher oder Michael Ebersold. Und andererseits haben sich ja GLP, Mitte, FDP, EVP und SVP zu dem neuen Bündnis zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist es ja, Rot-Grün herauszufordern. Sie wollen die 4 zu 1 Mehrheit auflösen und einen zweiten Sitz holen. Über das Thema haben wir intensiv schon im letzten Polit-Podcast von Gesprächsstoff diskutiert. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Ich wollte aber trotzdem euch beiden nochmal die Frage stellen. Was haltet ihr von dem neuen Bündnis, wo vor allem in den Mitte-Parteien auch recht umstritten ist?
Also ich glaube, es ist sicher die spannendste und interessanteste Liste, wo die Opposition in den letzten 8, 10 Jahren, ja, oder 12 Jahren aufgestellt hat. Das ist die Zusammensetzung generell, dass sie es überhaupt geschafft haben, die Liste zusammenzubringen. Von EVP bis zur SVP, Mitte-Mitte, Grün-Liberale und FDP. Und die Figuren, die draufgestellt wurden, sind speziell. Das sind 4 Frauen, eine sehr jung.
Florence Berli ist
Florence
das, Berli
sie ist von der FDP. Und die SVP hat auch auf eine moderatere Figur gesetzt. Sie hat in den vergangenen Jahren Erich Hess gebracht oder Thomas Fuchs. Das sind die, die halt auch sehr umstritten sind in der Stadt Bern. Und jetzt haben sie eher einen Moderaten gebracht, der als umgänglich angeschaut wird. Und durch das haben sie eine Liste zusammengebracht, die wahrscheinlich bis weit in die Mitte kann unterstützt werden kann. Keine grosse Angriffsfläche bietet. Ich finde es spannend, ich finde es interessant und ist in dieser rot-grünen Stadt, wo auch gerade Frauen eine wichtige Rolle haben, sei es im Stadtrat, sei es in anderen Institutionen, natürlich sehr spannend, dass die Bürgerlichen sich da auf die Liste und auf die Figuren geeinigt haben.
Auch wenn es kleine, weichgespielte Varianten ist.
Eine weichspülte Variante von?
Von wie sie sonst sind. Wenn du sagst, eben, sind die gemässigteren Leute, die freundlicheren Leute.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich nur eine Weichspülvariante ist. Fangen wir vielleicht bei den Grünliberalen, wo die grosse Oppositionspartei ist, hat in den letzten 8 Jahren schon auch müssen ein Ökolog, also er kommt ja schon von der Partei her, sie haben eine ökologische Politik gemacht. Sie ist dort ja näher quasi auch zu den grünen Themen, die in der Stadt Bayern sehr wichtig sind. Und hat von dem her gesehen, ohnehin nicht unbedingt einen wahnsinnigen Hardliner-Kurs gefahren. Und hat auch wegen dem als Oppositionspartei Punkt. Die FDP hat von dem gelernt. Da sind verschiedene Leute an Schalthebel gekommen, in der Fraktion, in der Partei, die weggekommen sind von dem nochmal Parkplatz-Beton-Image, wenn man so sagen will, die wirklich wegen jeder Tempo-30-Zone eine Einsprache gemacht haben und gesagt, das geht doch gar nicht. Sondern es sind Leute, die gesagt haben, hey, jetzt klingt doch nicht so blöd, wir wollen doch eine lebenswerte Stadt haben. Von dem her gesehen sind die Parteien, die in der Stadt aktiv sind, die bürgerlichen Parteien, wo die Städte aktiv sind, wahrscheinlich zwangsläufig, haben die müssen in einen moderateren Kurs fahren als die nationalen Parteien.
Ich würde auch sagen, es ist nicht eine Weichspieler-Variante. Das gilt vielleicht für die SVP, wo es einen moderaten Kandidat gebraucht hat, damit die Liste überhaupt ist möglich war. Aber sonst schicken die Leute ihre Topshots ins Rennen, haben sie es geschafft, ein breites Bündnis zu bilden. Also mehr ist nicht mehr möglich. Darum hat der Marcello auch schon auf Telebern gesagt, also wenn sie jetzt so in dieser Formation die 2 Sitze nicht holen, dann können sie eigentlich einfach für ewige Zeiten zusammenpacken. Vielleicht noch ein Wort zur Liste. Es ist einfach schlicht ein Akt der Vernunft. Das Wahlsystem zwingt zu grossen Blöcken. Rot-Grün-Mitte hat es vor 32 Jahren herausgefunden. Die Bürgerlichen mit reichlich Verspätung sind jetzt auch so weit. Ja, sie hätten einfach machen müssen, wenn sie die 2 Sitze holen wollen. Fertig.
Ja, nehmen wir mal an, dass die Bürgerlichen einen zweiten Sitz holen. Was glaubt ihr, wer hat da die besten Wahlchancen für den zweiten Sitz?
Also ich glaube, da ist man sich wahrscheinlich ziemlich einig so in der Szene von den Politinteressierten in Bern, dass die Melanie Mettler gesetzt ist auf dem ersten Platz. Mit Abstand die grösste Partei, die GLP, sie als Nationalrätin ziemlich durchgestartet, indem sie sich Themen gekrallt hat, auch auf nationaler Ebene, wo der erste, zweite, dritte Säule, wo viel thematisiert worden sind, Arena-Tauglichkeit bewiesen so. Und dann geht man davon aus, dass Bettina Jans-Droxler von der EVP und Janosch Weyermann von der SVP, kleine Parteien, die SVP am Rand, wird dann gleich mal, wenn man links von der SVP schaut, wahrscheinlich nicht mehr gewählt, eher gestrichen werden auf der Liste, die zwei chancenlos. Das würde bedeuten, dass Beatrice Wertli von Mitte und Florence Berli von FDP das Rennen um Platz 2 untereinander ausmachen.
Ja, du hast gerade Florence Berli und Beatrice Wertli angesprochen. Das sind beides Kandidatinnen, die gute Wahlchancen haben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu diesen zwei Frauen sagen. Wer sind die so, für was stehen die ein?
Florence Berli ist so die frische Newcomerin, ist vor 4 Jahren auf der Liste vom Jungfreisinn in Stadtrat gewählt worden. Ist dort sofort so ein bisschen Mettler-like, wie es Melanie Mettler im Bundeshaus gemacht hat, ist Florence Berli im Stadtrat sehr schnell drin gewesen, hat ihre Fraktion schnell Dossiers übernommen, hat viele Auftritte gehabt, hat sich auch die Finanzpolitik ein bisschen gekrallt, wo, wie wir davon hatten, ja, so ein bisschen der naheliegendste Gegenstand ist, für die Opposition sich daran abzuarbeiten. Sprich, sie ist auch in den Budgetdebatten, aber ja, letztlich geht es ja bei jeder Vorlage, geht es einfach auch nicht zuletzt um Geld, ist sie dort wirklich so eine auffällige, aktive Figur gewesen, die sich, glaube ich, ja, relativ schnell ein ziemliches Standing erarbeitet hat, ist die Frage vielleicht, wie fest ist das außerhalb von so einer Politbubble wahrgenommen wird. Im Unterschied zu ihr ist Beatrice Wertli 14 Jahre älter, 48, ist wahrscheinlich bekannter, nicht zuletzt, weil sie entsprechend auch schon länger einfach irgendwo unterwegs ist, in dieser Stadt schon lange lebt. Sie ist ursprünglich Retonausebadi aus dem Aargau, lebt aber schon lange in Bern, ist mal im Stadtrat gsi für die CVP, ist jetzt inzwischen zu die Mitte mutierte Partei als Stadträtin wieder nachgerutscht, ist also im Parlament wieder aktiv. Sie hat auch schon mal für einen Gemeinderat kandidiert, also ja, sie hat sicher den längeren Vorlauf. Sie ist ein Stück weit auch eine nationale Figur gewesen. Sie ist für die CVP Schweiz Kampagnenleiterin gewesen. Sie ist Generalsekretärin gewesen. Auch dort die Funktionen Reto-Nause-Nachfolgerin. Und ich glaube, sie sieht sich tatsächlich auch jetzt auf städtischer Ebene ein Stück weit als quasi die logische Nachfolge für ihren Parteikollegen Nause.
Und nehmen wir mal an, dass es passiert und Melanie Mettler, Florence Berli oder Beatrice Wertli kommen in Gemeinderat. Was wird sich in der Stadtpolitik ändern, wenn RGM nicht mehr die gleich grosse erdrückende Mehrheit haben?
Ich glaube, wir haben jetzt vor allem die letzten 8 Jahre, die wir anschauen müssen, weil dort haben wir ein 4-1 gehabt, also 2 SP plus das Grüne Bündnis plus GFL. GFL und das Grüne Bündnis gehören zu der Grünen Partei von der Schweiz. Also wir haben gesehen, 2 Grüne und 2 Rote plus Mitte. Und vorher ist ja ein zweiter Sitz bereits bei der FDP gewesen und hat dort können mehr mitmischen. Und dort hat man zumindest gemerkt, dass eine Opposition rum ist, die gerne ein bisschen hinterfragt, ob man jetzt noch für das oder jenes muss so viel Geld ausgeben oder ob man gewisse Lösungen auch ein bisschen anders machen kann, anstatt nur mit Vorschriften oder mit Verboten oder so. Das hat man dann zumindest gespürt gehabt. Das ist der Schmidt gsi, wo noch dann gsi ist. Und der hat das auch gern gemacht, die Oppositionsrolle. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Figur oder würde mir zumindest wünschen, dass die Figur, die zweite Figur oder beide Figuren, die da gewählt werden, auch eine Lust haben, ein bisschen die Rolle zu spielen, ein bisschen den Spielverderber von diesen Mehrheiten, die in der Stadt sind. Man muss ehrlicherweise sagen, das hat der Rethonhausen als Mittevertreter, als Bürgervertreter in den letzten 8 Jahren eher zurückhaltend gemacht. Wenn es gemacht hat, dann vielleicht im Hintergrund, ich weiss es nicht. Er hat ja als Polizeidirektor selbstverständlich auch nicht die angenehmsten Dossiers gehabt in der Stadt Bern. Das muss man ihm lassen, aber als wirklich so ein bisschen als Spielverderber vom Rot-Grünen, man hat man ihn in jedem Fall nicht wahrgenommen. Das tut in jedem Fall der Demokratie in der Stadt gut, das tut dem Gremium gut, wenn die zwei Figuren ein bisschen hinterfragen, was Rot-Grün alles macht, weil die Einseitigkeit vom Denken von Gemeinderat und Stadtrat hat man in den letzten 8 Jahren schon gemerkt, das ist durchgewunken worden, es ist zu wenig diskutiert worden. Der Gemeinderat hat Sachen können einfach vorbereiten mit seinen Leuten, auch mit den Leuten aus dem Stadtrat, da hat es auch Beispiele dazu, zum Beispiel Kita-Grüppli von der Franziska Teuscher. Und das ist halt auch ein langweilig und das ist natürlich auch ein bisschen einseitig und ich hoffe schon, dass die zwei Figuren, und nochmal, das ist wichtig, die Mehrheit wird ja die Bürgerlichen sowieso nicht haben, aber zumindest zwei Leute ein bisschen mitdiskutieren und Kritik und Kontrollfunktion ausüben.
Interessant wird ja auch die Wahl vom Stadtpräsidenten oder eben vor Stadtpräsidentin. Insbesondere, weil die SP mit der Gemeinderätin der Marike Kräuter Sitz vom Bündnispartner Alec von Graffried angreift und auch nicht so schlechte Wahlchancen hat. Marcello, du hast etwas Ähnliches geschrieben wie das, was du vorher gesagt hast, dass auch dieser Angriff die Demokratie belebt. Warum
ja,
genau?
Ich finde, das ist eine Belebung der Demokratie als Wähler in einem Land, wo direkte Demokratie hat, wo alle 4 Jahre Wahlen hat, oder nicht nur alle 4 Jahre, sondern fast jährlich, entweder auf kommunaler, kantonaler und dann auf eidgenössischer Ebene, bin ich froh, wenn ich mitentscheiden kann, wenn ich mitwählen kann, wenn ich etwas machen kann, wo man das Gefühl hat, dass man auch einen Einfluss hat nachher. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn tatsächlich auch eine Auswahl stattfindet. Und von dem her gesehen finde ich es auch gut, wenn im gleichen Segment drin, und das gleiche Segment bedeutet in der Stadt Bern links, bedeutet Rot-Grün, wenn dort drin eine Auswahl ist für die Spitze. Und das ist jetzt da in dem Fall halt Rot-Grün. Die ticken zwar sehr ähnlich, was den Inhalt anbelangt, aber man kann Persönlichkeit wählen, man kann das Geschlecht wählen, wenn man will, man kann eine gewisse Ausrichtung wählen, immerhin. Und das ist Demokratie und von dem her gesehen finde ich das sehr erfreulich, dass wir die Wahl machen können. Und ja.
Hemmer, was haltest denn du von ihrer bisherigen Arbeit im Gemeinderat?
Von der Frau Kreuth?
Genau.
Ich habe das Gefühl, sie hat sich sehr bewusst dafür entschieden, eine andere Rolle zu spielen, als das ihre Vorgängerin Ursula Weiss gemacht hat. Abgesehen davon, dass sie sicher auch eine andere Persönlichkeit ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Vorbild von der Ursula Weiss, die sehr viel hat wollen bewegen, wo für viele Bürgerliche im ganzen Land schon vor ihrer Wahl zur Gemeinderätin ein rotes Tuch war. Und da du weißt, wie sie dann den Kampf um das Stadtpräsidium gegen Alec von Graffried verloren hat, nicht zuletzt wegen ihrer polarisierenden Art, denke ich, hat sicher dazu beigetragen, dass Marike Kräuter in meiner Wahrnehmung fest bedacht ist, nicht anzuecken, niemand vor den Kopf zu stossen. Nochmals, entspricht sicher eurem Naturell. Aber wenn dieser Gedanke nicht noch mitspielen würde, dass das irgendwie elektoral negative Folgen haben könnte, wenn man zu fest auffällt, denke ich, wäre vielleicht so der Anteil wollen gestalten und vorwärts machen, vielleicht ein bisschen grösser und so der Anteil schauen, dass das Gewerbe im Boot ist, dass man niemand provoziert, wäre vielleicht ein bisschen kleiner. So, aber insgesamt würde ich sagen, Marcello hat gesagt, mit dem Abfallkonzept oder ganz Abfallentsorgung ein grosses Dossier nicht ins Ziel
gebracht. Das sie von der Ursula Weiss noch übernommen hat, muss man ehrlicherweise sagen.
Genau, kann man sicher sagen. Das war etwas, was sie übernommen hat. Vielleicht könnte man aber gleichzeitig auch sagen, irgendwann darf man dann vielleicht nicht mehr sagen, das mich man heute anders, das habe ich halt noch übernommen von Vorgängerin, also irgendwo. Und in die Volksabstimmung hat sie es gebracht, okay, das Geschäft, oder? Also letztlich, irgendwann musst du schon auch übernehmen und herstehen. Ja, eben, mit dem sicher etwas, was nicht gut ist, rausgekommen. Insgesamt ein solider Job. Ich glaube, sie hat ein paar gute Leute in ihrer Direktion und mit ganzen Planung Ausserholungen, die eines der grössten deutschen wird sie von den nächsten 10 Jahren, wo die Stadt wird prägen. Dort ist sie im Lead und dort hat man bis jetzt das Gefühl, es geht wirklich seriös vorwärts.
Es ist auch interessant, dass Kritik an ihrer Arbeit ja interessanterweise eben nicht von den Bürgerlichen gekommen ist, bisher am Gross oder von den Gewerblern, im Gegensatz eben zu der Vorgängerin Ursula Wyss, sondern von der Linken selber, von der SP, von der Velo-Lobby. Sie hat dort zu wenig gemacht in den letzten 4 Jahren. Das ist bemerkenswert, dass die Velo-Lobby das kritisiert hat. Das hängt sicher damit zusammen, weil sie sich dort ein bisschen zurückgenommen hat und ein bisschen langsamer vorwärts hat wollen machen, ein bisschen Schritt für Schritt und auch gewisse Projekte abwarten. Es läuft da viel in der Verkehrspolitik natürlich. Da kann man nicht alles übers Knie brechen. Und das merkt man natürlich, dass jemand ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger vorgegangen ist als die Vorgängerin. Und das ist dann der Velo-Lobby, also der SP, wo dort ja recht stark drin verhängt ist, dann zu wenig passiert in der Velopolitik.
Es gibt auch noch 2 weitere Kandidaten, Innen und Kandidaten, die Stadtpräsidentin werden wollen. Melanie Mettler von der GLP und der Janosch Weyermann von der SVP. Ja, wie hoch sind die Chancen, dass die 2 wirklich auch gewählt werden?
Also ich würde sagen, bei Janosch Weyermann sind sie nahe bei null. Und bei Melanie Mettler kommt es extrem darauf an, und das kann ich im Moment noch nicht richtig beurteilen, wie das könnte laufen, auf die Konstellation. Man geht ja davon aus, es schafft es angesichts von diesen 4 niemand im ersten Wahlgang. Der wird am 12. Januar ein 2. stattfinden. Und wenn der RGM sich auf jemanden einigen könnte, könnte man auch davon ausgehen, dann wäre die Person gewählt. Und das ist eine realistische Option. Ich glaube, wenn ich müsste auf jemanden setzen von diesen beiden, würde ich sagen, Vorteil Kreuth, weil sie die grössere Partei im Rücken hat, weil der Stadtpräsident nicht überperformt hat, weil Bürgerliche, die ihn gewählt haben vor 8 Jahren, auch gegen Ursula Wyss, ihn nicht mehr werden wählen, weil Linke, die links von ihm stehen, tendenziell auch eher Kreuth wählen, wo die Frau ist, die rein jetzt mal vor der Partei her links von der GFL steht. Wenn das so rauskäme, dass im ersten Wahlgang Kreuth erst wird und von Graferie zweit, dann müssen die beiden Parteien zusammenhocken und schauen, ob jemand zurückzieht. Das würde Rot-Grün mutmaßlich wieder dramatisch belasten. Ob der Stadtpräsident jetzt in dem Fall, dass er zweit wäre im ersten Wahlgang, einfach kampflos das Amt würde aufgeben, kann man sich fast nicht vorstellen. Und wenn das dann so wäre und Frau Mettler würde finden, hey, bürgerliche Lager 2 Sitze geholt, wir sind im Aufwind, die Stadt Bern hat noch einmal gezeigt, dass sie Frauen wollen an den Hebeln, ich komme noch mal. Und sich die beiden Linken nicht könnten einigen, wer das nicht mehr kommt, dann hätten wir plötzlich 3 im 2. Wahlgang. Und wenn wir jetzt mal sagen, die Bürgerlichen haben, also gut, dann müssten die alle auch wieder wählen, die SVPler und die FDPler müssten die alle auch Mettler runterlassen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, sie würde die 40% circa, womit die rechts das Potenzial hat, abholen, dann würden 60% übrig bleiben und die würden sich paritätisch auf Kreuth vorgraveriert verteilen, wäre plötzlich Melanie Mettler Stadtpräsidentin.
Ja, also für das hat man ja Christoph Hemmer im Team, der solche Überlegungen schon macht und voranschaut. Ich bin noch nicht so weit, ich bin immer noch quasi beim Rückblick und beim ersten Wahlgang, aber es klingt durchaus plausibel, was der Christoph sagt.
Ja, schauen wir zum Schluss noch auf den Stadtrat, der ja auch komplett neu gewählt wird. Vor 4 Jahren hat es ja eine kleine Sensation gegeben, mit fast 70% Frauenanteil und einem Linksrutsch ist der Stadtrat zum weiblichsten und linksten Parlament in der Schweiz geworden. Hat man das eigentlich während der letzten Legislatur gemerkt, wie links und weiblich das Parlament ist? Gut, es ist ja weniger weiblich geworden mit der Zeit. Es sind ja jetzt aktuell nur noch 54%, glaube ich, Frauen.
Ja, oder vielleicht wieder 2-3% mehr. Ich glaube, es sind 10 Prozentpunkte weniger, als es am Wahltag 2020 war. Ich finde es noch schwierig zu sagen, es war schon vorher sehr links gewesen. Jetzt ist es einfach noch ein bisschen linker geworden. Sicher hat man speziell bemerkenswert gefunden nach den letzten Wahlen, dass die Linke ohne die GFL eine Mehrheit hat, mit SP, Grünen Bündnis und eher den kleineren Parteien am linken Rand und den Jungparteien. Aber ich glaube, es hat jetzt nicht wirklich Debatten gegeben, wo nachher die Linke eben ohne GFL irgendeine radikale Position hätte durchgedrückt. oder so. Vielleicht hat es ein paar Vorstöße mehr gegeben, so auf Ebene Überwindung des Kapitalismus in der Stadt Bern, wo noch ein paar Linke mehr sich mit solchen Themen haben exponiert. Es hat ein Ja gegeben zu einem Werbeverbot im öffentlichen Raum, wo ja, man nicht weiter rechts über muss schauen, bis dann einfach das blanke Entsetzen antrifft bei den Leuten, die konfrontiert sind mit diesem Entscheid. Und bei den Frauen kann ich jetzt nicht sagen, ob sich an der Diskussionskultur etwas geändert hat, dass man da irgendwie konzilianter miteinander umgeht oder der Ton ein bisschen gemässigter wäre oder so. Nicht zuletzt wegen dem hohen Frauenanteil ist vielleicht Vereinbarkeit auch mehr ein Thema geworden in dieser Legislatur. Ist sicher schon immer eins gewesen. Und der Stadtrat ist immer schon ein Durchlauferhitzer gewesen. Die einen, die weggewählt werden in den Grossrat, in den Nationalrat. Ganz viele aber auch, die aufhören, weil sie es nicht vereinbaren können mit dem Job, mit der Familie. Andere Gründe. Und das ist jetzt ein grosses Thema gewesen in dieser Legislatur. Und da wird man nächstes Jahr über eine Stellvertretungslösung abstimmen und wird es sicher annehmen. Also, und das ist dann so ein Instrument von verschiedenen, die zum Teil noch diskutiert werden, geprüft werden, wo man probiert, die Vereinbarkeit zu verbessern.
Wo siehst du die grössten Erfolge und Misserfolge von der letzten Legislatur?
Erfolg und Misserfolg ist natürlich immer eine Frage von der Perspektive. Aus Sicht vom Parlament ist sicher viel erreicht worden. Sie haben beispielsweise Gegenwillen vom Gemeinderat ins Personalreglement können einbauen, dass es einen automatischen Teuerungsausgleich gibt. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Ein rot-grüner Gemeinderat will das nicht. Und das Parlament ebenfalls rot-grün macht das. Das heisst, es muss fast jährlich eigentlich der Lohn erhöht werden vom Stadtpersonal. Das ist natürlich aus Sicht vom Stadtrat ist das natürlich ein Erfolg. Aus Sicht vom Gemeinderat ist es eine Niederlage. Aus Sicht von der Steuerzahler, wenn man will, ist es vielleicht auch nicht unbedingt das Beste. Es ist immer eine Frage von der Perspektive. Wenn man die Vorstöße anschaut, die Christoph jetzt gerade genannt hat, zum Werbeverbot oder zu dem Testlauf für Überwindung vom Kapitalismus, ist es wieder ein Erfolg für einen Stadtrat, der eben genau so tickt, der solche Projekte einführen will, testen, weil sie es wollen, natürlich auf dieser Ebene versuchen, da die Schweiz ja sonst sehr bürgerlich tickt, wo man das natürlich versuchen, in der Stadt zu erreichen. Also Erfolg für das GB, Erfolg für die SP-Leute, die das haben wollen machen. Der Gemeinderat hat das nicht wollen, erneut. Der Rot-Grün hat der Gemeinderat das nicht wollen, weil er weiss, wie schwierig das ist, umzusetzen, weil er weiss, dass das auch aus praktischen Gründen nicht machbar wird sein. Er wird mit Sicherheit die Vorstöße am Schluss versuchen abzulehnen oder abzuweisen. Gut, beim Werbeverbot bin ich nicht sicher, was da vielleicht noch kommt. Und nochmal aus Sicht von der Stadtbevölkerung, von der Gesamtstadtbevölkerung, kann man sich natürlich fragen, was es jetzt bringt. In einer Stadt, wo eben sich um Verkehrsprobleme sollte kümmern, um das Kita-Wesen sollte kümmern, wo einfach sollte schauen, dass die Stadt gut und vielleicht auch ein bisschen billiger funktioniert, unbedingt. Jetzt muss eine Kapitalismus-Überwindungsphase ein Projekt einführen oder die Plakate irgendwie zu verbieten, da kann man sich natürlich fragen. Darum, es ist sicher eine Frage von Perspektive.
Erwartet ihr denn, dass die linke Übermacht auf diese Art weiter bestehen bleibt oder gibt es einen Gegentrend vielleicht auch genau wegen diesen Vorstössen, die ihr gerade genannt habt, dass das wie auch dazu kann führen kann, dass da vielleicht ein bisschen Gegensteuer gibt?
Schwierig zu sagen. Also die nationalen Wahlen im letzten Herbst legen der Schluss nicht unbedingt nach. Der Schluss von der Gegenbewegung ist sicher auch ein Flavia-Wasserfallen-Effekt gewesen, wo der SP in dieser Stadt dermassen geholfen hat, den linken Frauen insgesamt. Jetzt kann man sagen, die Grünen sind ein bisschen weniger in Form auf nationaler Ebene, aber ich gehe eigentlich nicht von grossen Verschiebungen aus.
Also ich auch nicht. Ich glaube, die linke Übermacht wird sicher bleiben. Es nimmt mich wirklich Wunder, ob es im Stadtrat vielleicht sogar noch zulegt. Die SP könnte zulegen. Die Frage ist, auf Kosten von den Grünen tatsächlich, gibt es innerhalb von dem Lager eine Verschiebung, könnten kleine Splitterparteien, radikale Parteien, kommunistische Parteien oder wie sie alle heissen, die jetzt da kandidieren, auch noch einen Sitz bekommen. Das sind so Fragen, die mich unternehmen. Aber was es sicher nicht wird geben, grosse bürgerliche Gegentrende, grosse bürgerliche Wende schon gar nicht. Also das wird im Stadtrat nicht möglich sein.
Ja, wir sind fast durch mit der Erfolg zu den Wahlen vor Stadt Bern. Noch zum Schluss gibt es eine Frage, die bei euch wahrscheinlich nicht so beliebt ist, aber die ich trotzdem stellen will. Wenn ihr eine Prognose wagen, wer ab nächstes Jahr im Berner Gemeinderat wird sitzen?
Ich würde vorschlagen, dass ich die ersten drei übernehme und der Marcello soll näher ergänzen. Dann würde ich sagen, die beiden SP-Kandidatinnen, Marike Kreuth und Matthias Ebischer, werden gewählt und Melanie Mettler von GLP. Und jetzt bin ich gespannt, wer noch.
Es ist wirklich unglaublich schwierig, bei den Grünen jetzt zu entscheiden, weil das Grüne Bündnis hat eine starke Basis, um den Sitz mit einer noch nicht so bekannten, es ist nicht unbekannt, durch seine Anträge, quasi zu erobern, wenn denn das so ist, wie der Christoph sagt, die ersten drei Plätze. Aber immerhin, es ist der bisherige Stadtpräsident, der ist bekannt. Normalerweise werden die bisherigen nicht abgewählt, es ist wirklich Wahlsystem, das könnte zu dem führen, dass er zumindest als Stadtpräsident vielleicht abgewählt wird. Und im Gemeinderat wird es wahrscheinlich jetzt gleich schaffen. Also wäre das wahrscheinlich dann der Sitz, der vierte. Dann haben wir noch den fünfte. Wer ist schon drin? Melanie Mettler ist schon drin. Also der fünfte wäre in dem Fall Florence Bärli oder
Beatrice
Wertli. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schafft es Beatrice Wertli, weil sie den Mitte-Club hinter sich hat, der sehr stark ist in der Stadt Bern. Es ist eine sehr vernetzte Partei. Bis weit auf in die Bundespolitik sind die top vernetzt. Die wohnen alle in der Stadt Bern. Ich habe das Gefühl, das wird, das war beim Reto Nause schon so gewesen. Ich habe das Gefühl, das wird sie können mitnehmen, die Vernetzung. Und Florence Bärli, so engagiert ihren Wahlkampf wird, sie könnte vielleicht dann gleich am Label FDP am Schluss noch scheitern, wo in der Stadt Bern nicht wirklich ein gutes Image hat, muss man sagen, oder?
Ich finde es sehr plausibel, was der Marcello hergeleitet hat. Ich möchte einfach gleich noch sagen, jetzt sind wir natürlich einfach, oder ich habe es jetzt auch so eingefädelt, dass wir von 3-2 ausgehen. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auch auf 3-2 setzen. Weil wir das, ja, nicht erst seit diesem Jahr immer wieder auch ein bisschen durchdeklinieren in unserer Berichterstattung, dass das könnte sein. Gibt es auch Leute, die schon finden, wir wollen es herbeischreiben. Dem ist nicht so. Wir halten es einfach für das plausiblere Szenario. Für 4-1 gibt es auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, oder? Und wären dann beide Grüne und beide Rote drin. Und
ja, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Genau. Wie link ist die Stadt mittlerweile geworden in den 8 Jahren, wo sie sich verändert hat, wo neue Leute hergezogen worden sind, wo die linke Politik selbstverständlich für sich schon selber ein Magnet geworden ist. Es braucht nicht mehr viel, bis die Prozente erreicht sind, um auch im Proporzwahlsystem einen vierten Sitz zu machen. Es sind aber gleich noch ein paar Prozentpunkte. Wahrscheinlich schaffen sie es nicht, aber ausgeschlossen ist es tatsächlich nicht.
Ich würde auch sagen, ja. Es sind 3 Prozentpunkte, die sie dazulegen müssen. Eigentlich könnte man finden, RGM müsste doch den Peak schon längstens überschritten haben. Fakt ist, sie haben von Wahl zu Wahl immer noch ein bisschen zugelegt.
Und wer wird Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident? Je einen Namen, bitte.
Marike Kreuth.
Ja, ich denke, die SP wird das schaffen. Mit dieser Ausgangslage muss sie es fast schaffen, ja.
Ja, merci vielmals. Das war sie, die aktuelle Folge von «Gesprächsstoff», einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Merci vielmals, sind ihr da gewesen.
Merci dir vielmals.
Danke.
Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen, und zwar mit einem kleinen Zusatz. Wir werden bis zu den Wahlen im November am Anfang von jeder Folge ein kleines Wahl-Update machen, wo wir kurz über die aktuellen Entwicklungen diskutieren. Bis dann eine gute Zeit und einen guten Start in Wahlherbst. Moderation und Produktion Jessica King und Tobias Holzer. Sounds Anne Hebise.